Was wir schon sehen bei erfolgreichen Deployments ist, dass Leadership, die Geschäftsführung, die Gründer, wirklich die Führungsebene als Beispiel vorangehen muss, kommunizieren muss, warum, wie, was überhaupt und selber diese Tools auch nutzen muss. Wo trennt sich vielleicht so ein bisschen die Spreu vom Weizen? Ich glaube, und das zeigen auch Studien, die wir gemacht haben, dass KI im Arbeitsalltag angekommen ist. Laut einer Studie, die wir kürzlich veröffentlicht haben, nutzen 85% der Führungskräfte KI in ihrem Arbeitsalltag. Aber die strukturierte Umsetzung in den Unternehmen ist eben noch nicht so tief.
Herzlich willkommen bei Digital VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bursek und ich bin ganz aufgeregt, rutsche hier auf meinem Stuhl hin und her, denn gleich habe ich ein Gründungsmitglied von OpenAI Deutschland bei mir zu Gast, den Johannes Förtsch. Und Johannes hat inzwischen die Position Head of Mid-Market. Aber im Grunde interessieren mich beide Titel sehr. Was macht man als Head of Mid-Market? Was macht man als Gründungsmitglied bei OpenAI? Das alles und viel mehr finden wir hoffentlich jetzt gemeinsam raus. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank, Christoph. Freue mich.
Kannst ja direkt mal sagen, wie wird man Gründungsmitglied und was ist der Unterschied zum Head of Mid-Market?
Ja, gut. Also ich meine, das eine bedingt sozusagen das andere, aber vielleicht kurz zur Gründungsmitgliedsthematik. Wir haben vor ungefähr einem Jahr eben die deutsche Entity aufgemacht mit dem Ziel, unsere Kunden den Markt möglichst fokussiert, möglichst gut zu unterstützen. Da haben wir dann am Ende verschiedene Segmente, Mittelstand, Enterprise, Strategic, so wie man das oft kennt. Und in meiner Verantwortung als Head of Mid-Market kümmere ich mich dediziert um den Mittelstand, um die Strategie, ums Hiring, um die Themen, die den Mittelstand am Ende auch bewegen. Spreche da ganz viel selber mit Kunden und so begleiten wir die Kunden. Die Nachfrage ist gigantisch, dementsprechend das Wachstum auch. Und wir freuen uns riesig über die vielen tollen Gespräche, die wir mit unseren Kunden führen dürfen.
Was war deine letzte Position vorher?
Davor habe ich das Go-to-Market-Team bei einem Startup geleitet, habe noch eine Firma gegründet, tatsächlich in einem ganz anderen Bereich, Renewable Energy. Und habe aber eigentlich meine gesamte Karriere bei relativ transformativen Firmen verbracht, die versucht haben, die Arbeitsweise zu verändern. Also LinkedIn, Salesforce, kurzer Zwischenstopp bei DeepL war auch dabei, also dem deutschen Pendant sozusagen. Insofern.
Sehr gut. Ich habe neulich einen tollen Satz gelesen, da dachte ich, den muss ich unbedingt mitbringen. Und da wurde gesagt, Chat is dead. Und der stammt tatsächlich wohl oder wird zugeschrieben einem Senior OpenAI Mitarbeiter. ChatGPT hat euch auf die Karte gesetzt. Ja. Was könnte damit gemeint sein, dass gesagt wird, Chat is dead?
Ja, in der Tat eine sehr spannende Formulierung. Und ich glaube, da ist schon auch was dran ist zu viel, aber Chat ist nach wie vor die größte Nutzungskomponente unserer Technologie. Ne? Also damit sind wir bei rund um 1 Milliarde Nutzer, die uns tagtäglich nutzen. Aber der spannende Punkt und das, wo die Wahrheit und die Kernnachricht drin liegt, ist, dass sich das Nutzungsverhalten da massiv ändert. Einerseits, wie interagieren wir mit den Produkten? Kürzlich haben wir unser ChatGPT live rausgebracht, also wirklich nochmal deutlich kompetentere Sprachmodelle und Anekdote vielleicht, hier im Büro bei uns hört man eigentlich kaum noch tippen, alle flüstern in ihre kleinen Mikros rein und bedienen eben so die KI, weil man einfach deutlich schneller ist. Aber die KI, die Agenten werden eben auch deutlich produktiver. Sie finden Einzug in die Systeme, die wir tagtäglich nutzen, werden immer produktiver, ohne dass ich sie prompten muss. Und dementsprechend gibt es da schon diese Verschiebung hin zu Produktivität, hin zu den agentischen Workflows und eben auch hin zu Sprache und anderen Formaten.
Das, wenn du sagst, bei euch im Büro wird weniger getippt und viel mehr jetzt irgendwie reingeflüstert ins Mikrofon, das ist ja schon irgendwie, wahrscheinlich ist das in den meisten Unternehmen noch nicht so. Wenn ihr wahrscheinlich überlegt, kommt jetzt irgendwie AGI oder kommt es nicht oder wenn ja, wo oder bei wem zuerst oder sowas. Und in Deutschland wird noch so ein bisschen geguckt, guten Tag, Herr Förtsch, kann Ihre AI denn auch meine Rechnungseingänge sortieren? Mhm. Ist das ein großer Stretch zwischen vielleicht den Themen, die du im Office behandelst und die Themen, die du draußen im Feld siehst? Oder habt ihr damit gerechnet? Oder ist das motivierend? Ist das frustrierend? Oder nehme ich das komplett falsch da und der Mittelstand ist da schon viel weiter?
Also erstmal finde ich es total verblüffend, wie weit der Mittelstand und generell die Industrie in den Bereich AI gekommen ist. Also die Veränderungsgeschwindigkeit ist gigantisch, ne? natürlich gibt es in vielerlei Hinsicht, nennst du es mal Umsetzungslücken zwischen dem, was die Modelle können und dem, was die meisten Organisationen aus den Modellen auch rausholen. Das Beispiel Rechnungseingang ist eigentlich ein ganz spannendes, ne? Weil es ein höchst relevanter Prozess innerhalb von Organisationen ist und der Rechnungseingang oft mit Ausnahmen, mit Problemen, mit fehlenden Informationen einhergeht. Und dementsprechend ist es eigentlich ein gutes Testbeispiel, wie weit und wie gut die KI schon ist, wenn sie eben in der Lage ist, Sonderfälle zu kategorisieren, Standardfälle durchzuwinken, ohne dass wir hier per se menschliche Unterstützung brauchen. Und schafft diese Klassifizierung gut umzusetzen. Deswegen eigentlich ein super Beispiel und dementsprechend auch für uns ein super spannendes Feld, was immer wieder Spaß macht mit den Kunden.
Du hast gesagt, dass die Unternehmen sich teilweise wirklich toll weiterentwickeln. Wo siehst du da den größten Treiber? Sind das dann einzelne Leute, die Bock auf das Thema haben im Unternehmen? Oder sind es tolle KI-Konferenzen, die irgendwie Use Cases zeigen? Oder sind es eure Produkte, die immer mehr selber machen?
Es ist, glaube ich, eine Kombination des Ganzen, ne? Was wir schon sehen bei erfolgreichen Deployments ist, dass Leadership, die Geschäftsführung, die Gründer, wirklich die Führungsebene vorangehen muss, als Beispiel vorangehen muss, kommunizieren muss, warum, wie, was überhaupt und selber diese Tools auch nutzen muss. Wo trennt sich vielleicht so ein bisschen die Spreu vom Weizen? Ich glaube, und das zeigen Studien, die wir gemacht haben, dass das KI im Arbeitsalltag angekommen ist. Laut einer Studie, die wir kürzlich veröffentlicht haben, nutzen 85% der Führungskräfte KI in ihrem Arbeitsalltag. Aber die strukturierte Umsetzung in den Unternehmen ist eben noch nicht so tief. Das heißt, wir haben beispielsweise auch da aus der Studie rund die Hälfte dieser 85% sagt, wir haben eigentlich ganz keine klare Richtlinie oder sogar noch schlimmer, ich arbeite an einer Richtlinie vorbei, weil ich nicht die Tools habe, die ich brauche. Also das ist da schon mal ganz wichtig. Aber wenn wir jetzt sagen, was macht denn eigentlich so die Top-Nutzer aus, die wirklich ihre Organisation transformieren, dann ist es Fokus. Es ist Fokus auf die Use Cases und die wirklich werttreibenden Use Cases. Die wirklich Kernprozesse für das Unternehmen sind und hier sich drauf zu fokussieren. Was meine ich damit wieder? Ich meine, es hat eine klare Verantwortlichkeit, sowohl im Business als auch technisch. Ja, wer ist für die Resultate verantwortlich? Dann natürlich die Resultate. Wie messen wir das? Welche KPIs sind hier wirklich die relevanten, die wir uns am Ende anschauen wollen? Und dann auch eine Timeline, wo wir entscheiden müssen, hey, sind diese Metriken erreicht? Investieren wir mehr? Shiften wir vielleicht was? Oder hören wir tatsächlich auch mit diesem Use Case auf? Und wenn Unternehmen das gut umsetzen, dann sehen wir wirklich transformative Use Cases. Ich gebe mal ein Beispiel. Zalando ist hier ein ganz schönes Beispiel, die mit unserer Technologie ihre Suche auf der Plattform vereinfacht haben. Viele Leute gehen auf Zalando und sagen halt nicht, ich möchte die Nike Air Max, sondern ich möchte ein gelbes Kleid oder ich möchte ein Geschenk zum Geburtstag. Also, ne? So, und über die APIs, über unsere Plattform, haben sie unsere Language-Modelle angeschlossen und haben damit deutlich höhere Click-Through-Rates und deutlich mehr Wishlist-Speicherung sich gesichert. Und da sehen wir einfach Metriken, klarer Prozess, klare Verantwortlichkeit im Business und bei den technischen Verantwortlichen. Und so wird dann eben auch ein Schuh draus, der dann auch die Bottomline eben beeinflusst.
Du hattest eben das Beispiel gelbes Kleid oder sowas genannt. Und aus meiner SEO-Vergangenheit erinnere ich noch, dass jeden Monat mehr als 10.000 Leute nach schwarzes Kleid suchen. Also allein, genau wie du sagst, die kommen ja oft nicht hin und sagen, ich will genau Produkt ABC haben, sondern da gibt es so teilweise sehr, sehr große Kategorien, nach denen gesucht wird.
Genau.
Was manchmal viel größer ist als einige Kategoriebegriffe. Du hattest erwähnt, dass ihr das im Zuge einer Studie erhoben habt. Ich glaube, das ist eure sogenannte Mittelstandsstudie, habe ich gelesen. Was waren da noch so für Ergebnisse und gab es da vielleicht auch Dinge, die sogar dich noch überrascht haben? Positiv oder negativ?
Ja, super spannend, ne, wie tief es einfach schon angekommen ist. Ja, klar, das hören wir im Alltag, aber wenn man es über die breite Masse betrachtet, ja, ist es immer so ein bisschen schwer greifbar. Generell spannend, ich schlage nochmal einen kleinen Bogen, ist ja, wie tief ist denn ChatGPT, KI insgesamt in Deutschland verankert? Wie weit sind wir da eigentlich als Nation vorne? Und da sind wir tatsächlich die größte Nutzungsgruppe in Europa. Wir sind Top 5 global, also man sieht einfach, mega, da passiert schon echt viel. So,
weißt du, ob das an prozentualer Nutzung oder an absolut, also was sind auch wirklich auf die Volksgröße gerechnet oder absolut?
prozentuale Nutzung. Die absoluten Zahlen sehen da natürlich auch ganz gut aus, aber beispielsweise haben wir eigentlich eine nahezu vollständige Abdeckung der Nutzungsgruppe 18 bis 34 und haben insgesamt in Deutschland eine wahnsinnig große Abdeckung, auch eine wahnsinnig große Bilder-Community, die auf den Plattformen baut. Aber ne, darauf stellt sich ja die Frage, ja, wie ist es denn eigentlich in unseren Unternehmen? Und das hat die Studie einfach nochmal gezeigt. Ja, die Leute nutzen es und die Leute werden damit deutlich produktiver. Jetzt ist ja die Frage, was machen Sie mit der Zeit? Sie nutzen die Zeit für kreatives Denken, für strategische Arbeit, um sich fortzubilden. Und das sind, finde ich, eigentlich noch die spannenderen Zahlen. Ne? Was passiert denn eigentlich mit der Zeit, die sich die Leute freischalten oder freischaufeln? Was auch toll war zu sehen, ist eben, wie viel bringt es eigentlich? 5 Stunden die Woche pro Person selbst angegeben, finde ich schon beeindruckend. Das ist cool zu sehen. Was ich doch überraschend fand, ist eben, wie groß diese Diskrepanz ist zwischen der Nutzung und dem, was die Organisation machen, sage ich mal. Ja, also gibt es eben Richtlinien, gibt es Trainings, gibt es da Befähigungen? Und ich glaube, die Lücke muss dringend geschlossen werden.
Wer kann die schließen? Ich als Berater oder?
Auch. Ist ein wichtiger Teil. Ne? Also ja, wie kriegen wir die Leute enabled und mitgenommen? Wie verstehen die Leute, wie sie es selber nutzen können? Na, aber da liegt es dann tatsächlich auch an der Unternehmensführung. Ne? Vielleicht auch nicht einfach nur das herzunehmen, was jetzt einfach da ist oder was vielleicht in anderen Produkten integriert ist, sondern wirklich zu verstehen, mit den Leuten zu sprechen, wie sehen die Prozesse aus? Wie müssen wir diese Prozesse neu denken und dann auch in die Toolauswahl zu gehen und sich zu überlegen, hey, was brauchen wir jetzt wirklich? Ist es out of the box? Ist es selbst entwickelt? Ist es vielleicht ein Teil eines anderen Tools?
Es gibt immer so Zahlen, die so ein paar Wochen das Gespräch bestimmen. Eine Zahl war vor ein paar Monaten mal, dass von AI-Piloten irgendwie nur ein ganz kleiner Teil wirklich jemals produktiv eingesetzt wird und die meisten überhaupt nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Deutschland da sogar noch besonders viel besser daran ist, Pilotprojekte zu machen, die vielleicht nie wirklich skalieren. Was habt ihr identifiziert? Was müsste passieren, wenn man sagt, hier sind 500 Piloten, 10% gehen auch wirklich irgendwie in die Produktion am Ende ein? An welcher Stelle könnte man da besser werden?
Tatsächlich was wir sehr viel besprechen und hören. Ich hatte heute lustigerweise ein Gespräch dazu, wo gesagt wurde, in einer Abteilung alleine haben wir jetzt einen Use-Case-Katalog von 89 Use-Cases, die wir jetzt mal durchspielen wollen. Ne? Und das funktioniert nicht so richtig gut. Ja? Wir müssen wirklich überlegen, was ist ein Prozess, bei dem wir Zeit verlieren, Output verlieren, Umsatz verlieren. Was sind für uns wirklich die treibenden Prozesse, und diese dann analysieren. Und das sollten wirklich nicht mehr als 5 sein. Wir müssen überlegen, wir haben begrenzte Ressourcen, was machen wir mit dieser Zeit? Also diese Fragen sollten sich gestellt sein, damit wir dann eben auch eine Baseline haben, ein Ziel haben und eben auch diesen fachlichen Owner. Also wir brauchen Ownership, wir brauchen klare Metriken, wir müssen den Prozess gut verstehen, wir setzen uns eine zeitliche Richtlinie, 100 Tage beispielsweise, und vergleichen eben den Status quo dann mit dem Output nach 100 Tagen und müssen dann eben entscheiden, skalieren wir das weiter, stoppen wir das und investieren wir woanders.
Sind wir in der Phase, dass die Unternehmen sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie ich meinen Case irgendwie richtig umsetze? Oder sind wir in der Phase, wo die sagen, ich habe ihn umgesetzt bekommen, aber was ich jetzt an Tokens ausgebe, ist ja viel zu teuer, das lohnt sich für mich gar nicht. Also wo glaubst du, sind wir da mehrheitlich noch?
Ich glaube, wir sind mehrheitlich noch in der totalen Experimentierphase. Ganz viele Firmen geben jetzt den Mitarbeitern ein Tool in die Hand und sagen quasi, macht mal, ne? Messen Effizienzen, und das ist ja auch schön und gut. Und in der Realität, ja, die meisten Tools bezahlen sich relativ einfach von selber, wenn man sagt, 5 Stunden Effizienz ist gespart. Aber damit sind wir eben nicht am Ende des Ganzen. Wir müssen wirklich gucken, wie wir nicht mehr dieses schöne Wort Token-Maxing machen, wie wir nicht einfach nur quasi Tokens und Nutzung auf das Problem werfen, sondern wie wir wirklich den Output messen. Ich gebe dir auch gerne da nochmal ein Beispiel. Plex Coffee ist eine relativ kleine Coffee-Chain, neu, hat einige Stores, und die hatten ein ziemlich großes Onboarding-Problem. Also das Onboarding hat relativ lange gedauert und es wurden super viele Fragen gestellt, weil der Antwortenkatalog hat 25 Seiten. hatte. Und über ein ganz einfaches GPT haben sie halt diesen Onboarding-Prozess um 50% reduziert und genau damit einhergehend auch die Fragen, weil sie einfach ein iPad im Store hatten und gesagt haben, hier, da könnt ihr fragen und ChatGPT spuckt euch die Antwort aus. Ne? Das sind so die Beispiele, die wir sehen wollen und die am Ende schön sind. Ne? Die machen die Arbeit schön.
Wie viele ganz normale Textmodelle habt ihr gerade so live? Also 5.5 war irgendwie zuletzt. Gestern habt ihr 5.6 ausgerollt. Sol heißt das, glaube ich.
Mhm.
Wie viele sind jetzt gerade noch im Umlauf oder wie viele sind gerade, zwischen wie vielen kann ich gerade wählen?
Du, das kann ich dir gar nicht ganz genau sagen, weil es ja recht viele sind und es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wo konsumierst du sie sozusagen.
Mhm. Ja, das stimmt. Macht das Sinn oder denkt ihr darüber nach, dass ihr selber irgendwie so einen Endpunkt anbietet und sagt, je nachdem, was da für eine Aufgabe reinkommt, muss nicht alles über 5.6 Zoll gelöst werden, sondern das kann auch irgendwie über 4.0 oder irgendein anderes Modell gelöst werden und dass ihr sozusagen dafür sorgt, dass ich ohne Bedenke einfach alles zu euch schmeiße und trotzdem das Gefühl habe, ich bezahle nur das, was notwendig ist?
Ja, also da haben wir versucht, mit 5.6 einen Schritt hinzugehen, indem wir 5.6 auf 3 Varianten aufgeteilt haben, wie du gesagt hast. So, das ist das Flaggschiff-Modell, State of the Art und für die kompliziertesten Aufgaben relevant. Mhm. Dann haben wir aber auch noch Terra und Luna. Terra ist für die alltäglichen Aufgaben, die eben nicht so kompliziert sind. Luna ist wirklich schnell und günstig. Also da versuchen wir das Ganze mit zu vereinfachen. In unserer Zusammenarbeit mit den Kunden haben wir diese Frage natürlich häufig über die API. Was ist denn jetzt eigentlich das Modell? Wie viel Intelligenz brauche ich eigentlich für diesen Use Case? Und wie kann ich das am günstigsten gestalten? Und das ist in der Tat so, dass auch ältere, in Anführungsstrichen, Modelle durchaus relevant sind, durchaus gut genug für gewisse Aufgabenbereiche. Und das muss man immer mal wieder mit den Kunden durchspielen. Aber in der Tat versuchen wir, das Ganze zu simplifizieren. Und ich hoffe auch, dass wir da hinkommen, dass wir wirklich eine Schnittstelle haben, ein Tool haben und wir so gut darin werden, dieses automatische Routing zu machen, dass wir Intelligenz für die Aufgabe und aber auch Effizienz bestmöglich zusammenführen.
Ich habe neulich ein Zitat gelesen, AI without agency is just expensive software. Also, dass man das jetzt nicht reicht, dass jetzt alle Mitarbeitenden Zugriff auf euer neues 5.6er Soul-Modell haben, sondern dass ja irgendwie auch was passieren muss, dass vielleicht die Software bei den Kunden mit diesem Modell Entscheidungen treffen kann, dass APIs, MCPs, whatever, dass da wirklich was passieren kann. Glaubt ihr, dass das auch nochmal ein großer Treiber sein kann, damit Unternehmen den Wert von AI-Modellen wahrnehmen? Und gibt es da eigene Projekte dazu, den Unternehmen zu sagen, hier ist unser Modell, aber wir helfen dir jetzt mal, deine ganze Software dran anzuschließen? Oder hofft ihr, dass sie das selber hinbekommen?
Ich würde wahrscheinlich gar nicht unterschreiben, dass jedes System per se maximale Agency oder Autonomität braucht. Ne? Ich glaube, das ist eher zu sehen wie ein Drehrad. Eine ganz simple Assistenz kann schon einen riesigen Mehrwert liefern. Ne? Die Frage ist, welchen Prozess habe ich und wie viel Agency braucht ein System, um diese Aufgaben zu erledigen. Ein ganz gutes Beispiel ist Choco. Kennst du Choco?
Schokolade?
Ja, auch gut. Schmeckt gut. Aber nee, Choco, Softwareanbieter?
Leider nein.
Okay, machen Software für den Lebensmittelgroßhandel eigentlich. Ne? Also ich bin Restaurant, ich brauche irgendwie für morgen Milch, Tomaten, wie auch immer. Da kann ich bei Choco eben meine Bestellung eingeben und das kann ich per Sprachnachricht machen, das kann ich per E-Mail machen, das kann ich per Telefon machen. So. Und Choco hat über 8,5 Millionen Bestellungen pro Jahr und die kommen teilweise auch nachts rein und ein bisschen problematisch, dafür auch die Mitarbeiter zu finden, die sagen, cool, ich hänge mich nachts das Telefon und nehme die Bestellung an. Choco hat auch da über unsere Sprachmodelle und unsere APIs einen Agenten gebaut, der viele Standardbestellungen eben einnehmen kann. Und jetzt kommen wir zum Punkt, warum dieser Autonomieregler wichtig ist. Ne? Wir müssen sicherstellen, dass wir das Risiko minimieren und dass wir vor allem Grenzfälle aussortieren, aber dass der Agent eben schon autonom genug ist, die Bestellung ins ERP-System einzufügen, die halt einfach Standard sind. Und deshalb ist es super wichtig, dass wir diesen Autonomieregler haben, der sich anpasst auf den relevanten Use Case. Und deshalb kann das wirklich von bis gehen. Wir müssen Use Case analysieren.
Verbringst du Zeit noch wirklich mit Kunden oder überwiegend im Unternehmen in einer Struktur?
Beides. Immer noch viel mit Kunden. Wir sind auch nach wie vor ein schlankes, rankes Team. Insofern spreche ich viel mit Kunden, möchte auch viel von den Kunden lernen und verstehen, was treibt sie so um. Insofern ist das, ja, hier gibt es viele Hüte, die man aufhat.
Wenn du mich mal mitnimmst zum Kunden und wir sind auf der Fahrt dahin und ich frage dich, Johannes, wenn wir jetzt da gleich da sind, was sind die typischen Fehler, von denen du jetzt schon weißt, dass das Unternehmen die garantiert auch noch macht?
Der typische Fehler wäre die ellenlange Use-Case-Liste ohne klare Verantwortlichkeiten, ohne klare Messbarkeit. Und es wäre einfach, das Tool zu nehmen, was irgendwie verfügbar ist und so ein bisschen zu hoffen, dass das jetzt die Organisation transformiert.
Okay, jetzt haben wir den Termin hinter uns, jetzt fahren wir zum nächsten Kunden und du lehnst dich so ein bisschen rüber im Auto und sagst, Christoph, eigentlich sage ich das ja nicht gern, aber der nächste Kunde gehört zu meinen absoluten Lieblingskunden, weil die einfach so clever sind, die setzen halt richtig um, die sind schlau und dann sagst du mir, Christoph, und daran erkennst du das gleich, dass sie einfach auf einer anderen Liga spielen. Was wären die Moves, die sozusagen die cleversten Kunden, mit denen du zu tun hast, so machen?
Dass sie einerseits KI durch die gesamte Organisation hinweg leben. Damit meine ich, dass sie erstmal eine gute Grundlage geschaffen haben, KI wirklich breit einzusetzen. Ich habe einen ganz spannenden Kunden, HSP heißt das, Kanzleipack. Das ist eine Steuerberatungsgruppe. So würde man jetzt sagen, okay, ja, sind vielleicht eigentlich nicht die per se bekannt für Innovation und Digitalisierung. Die haben wirklich gesagt, okay, wir nehmen uns einen Testzeitraum, setzen hier Budget bereit und starten jede Person jetzt erstmal mit ChatGPT aus, um sie experimentieren zu lassen, um sie mit auf die Reise zu nehmen. Und dann ist nach diesem Testzeitraum Carsten in dem Fall losgegangen und hat sich die relevantesten Use Cases rausgesucht. Beispielsweise, ja, unsere Steuerberater und Fachangestellten müssen eigentlich mit den Steuerdaten ihrer Mandanten auch über diese LLMs sprechen können. So, wie kriegen wir hier die Schnittstelle hin? Wie kriegen wir es hin, dass die Leute wirklich mit den Daten chatten können? Wie kriegen wir GPTs aufgestellt, die Steuererklärung prüfen? Und wie kriegen wir diese Kernprozesse, die wir in der Organisation haben, durchautomatisiert? Und ganz anekdotisch wieder würden inzwischen 80% der HSP-Gruppe sagen, es wäre eine Katastrophe, wenn sie ChatGPT nicht mehr hätten. Und das sind tolle Ergebnisse, da freuen wir uns.
Das auf jeden Fall. Da du das leider alles so gut und konstruktiv beantwortest, habe ich noch mehr solcher Stell-dir-mal-vor-Fragen. Okay, perfekt. Also gefällt mir sehr gut, wie du das beantwortest. Insofern schon mal vielen Dank. Wenn du jetzt, weil ich hoffe, dass das für die Unternehmen, die zuhören, irgendwie interessant sind, wenn du jetzt 100.000 Euro investieren müsstest als KI-Verantwortlicher in einem Unternehmen, ohne dass du jetzt mehr über das Unternehmen weißt, wo wäre das Geld irgendwie einigermaßen gut verteilt?
Ohne dass ich das Unternehmen gut kenne, ist natürlich relativ schwierig. Aber gut, also ich meine, auch da, ich würde mir die Frage stellen, wo bleibt Umsatz, Zeit, Output irgendwie liegen? So, was sind da die Kernprobleme? Wie würde ich diese 100.000 Euro verteilen? Ich würde mir jetzt erstmal überlegen, was sind die verschiedenen Blöcke, die ich brauche, um dieses KI-Projekt gut umzusetzen. Ne? Das ist einerseits die Analyse und auch ganz, ganz, ganz wichtig, die Aufbereitung der Architektur und der Daten. Excuse my language, aber shit in, shit out. Also wenn wir einfach keinen guten Datenpool haben, wenn wir die Integration nicht haben, die Systeme brauchen, um wirklich agentische Prozesse auch umzusetzen, dann kriegen wir das nicht hin. Das heißt, da brauchen wir sicherlich schon mal, ich sage jetzt mal 15 bis 20k aus diesem Topf, um das überhaupt vorzubereiten. Ne? Damit haben wir dann aber auch eine klare Ownership etabliert und definiert, technisch sowie vom Business. Dann ja, muss man gucken, wie viel Geld brauchen wir für die Technologie. Da sage ich jetzt einfach mal 30, 40 ungefähr. Ne? Da sind wir jetzt bei 70. Und dann ganz wichtig ist noch das Thema Change Management und Training. Ne? Da sage ich jetzt einfach mal 20, um die Leute, die das Ganze auch benutzen sollen, mit auf den Weg zu nehmen, zu trainieren, zu lernen. Und dann haben wir auch schon fast die 100.000 ausgegeben. Die letzten 10 würde ich sicherlich als Puffer aufbewahren für, ich sage jetzt mal, die unerwarteten Fälle, die in so einem Projekt meistens relativ unweigerlich aufkommen.
Tolle Antwort, vielen Dank. Ich mache mir auch viel Gedanken und versuche auch selbst viel mit agentischem Arbeiten, agentischer Unterstützung irgendwie voranzukommen. Letztes Jahr habe ich irgendwie noch viel im Chat selbst irgendwie gelöst und gesagt, was muss ich da schreiben oder wie muss ich irgendwie dieses Skript anpassen oder wie kann ich das lösen? Und inzwischen sage ich, dann mach du das mal für mich. Und inzwischen ist der Bau eines Agenten geht einigermaßen schnell. Also Agent für mich heißt dann, dass ich irgendwie ein Skill baue, der irgendwas kann, was ich irgendwie wiederverwenden kann. Aber dann merke ich irgendwie, setze ich den das nächste Mal ein und sage, ah nee, drei Sachen müssen jetzt noch geändert werden. Bitte das einen Markdown updaten oder oh, jetzt ist, haben die einen Relaunch gemacht auf der Website, jetzt findest du die Info ganz woanders. Und ich glaube auch Salesforce hat gerade gesagt, 90% des Aufwands bei KI-Agenten fällt erst nach Livegang an. Das heißt, Agenten sind nicht irgendwie ein Kauf, sondern so eine Art Dauerbaustelle. Ändert das auch so ein bisschen die Art und Weise, wie wir mit Software im Betrieb umgehen müssen?
Ja, erstmal 90%. Spitze Zahl. Ich hoffe, das läuft nicht bei allen, so wie bei Salesforce. Nein, aber ich meine, die Botschaft ist eine ganz wichtige. Ne? Es ist eben nicht so, dass wir einen Agenten live schalten und dann läuft der und das ist, die Welt ist rosig so ungefähr. Es ist ein wahnsinnig wichtiger Lernprozess. Wir müssen verstehen, was sind die Grenzfälle? Wo liegen die Risiken? Welche Guardrails, welche Sicherheitskomponenten brauchen wir hier vielleicht noch? Wo sind auch die Daten unsauber? Ne? Vielleicht ist eine ganz schöne Analogie, es ist wie bei einem neuen Mitarbeiter, ne? Den setzt man jetzt auch nicht hin und sagt, du bist jetzt da und jetzt läufst du perfekt. Der muss auch lernen. Sie muss auch verstehen, wo finde ich meine Informationen oder vielleicht habe ich auch noch nicht den richtigen Zugriff im SharePoint oder wie auch immer. Ne? Und ich glaube, so ist es auch bei den Agenten zu sehen. Es ist eine ganz wichtige Lernkurve. Wir müssen sie immer wieder verbessern. Wir müssen AB-Tests machen und nur dann werden wir wirklich auch eine effizientere Organisation und die Outputs werden gut. Man sollte auf jeden Fall nicht einfach nur einen Agenten live schalten und denken, jetzt passt das alles.
Habt ihr zufällig eine Studie gemacht, dass ihr mal sagt, wir haben irgendwie 100 Millionen Tokens analysiert und gemerkt, 10% sind ins Thema Marketing gegangen, 30% sind ins Thema Data Analysis gegangen, 60%. Also gibt es da irgendwie sowas, dass man ungefähr sagt, von 100 Tokens, die ausgegeben werden, für welche Zwecke die ausgegeben werden?
Also es kommt immer auf die Organisation an, es kommt immer auf die Abteilung an, aber wir sehen natürlich schon Trends, wo Tokens, wo Verbrauch einfach sehr schnell viel werden kann. Ne? Software Development ist der absolute Klassiker, weil es komplex ist, wir haben viele Prozesse, wir haben Anforderungen, eben Code schreiben. Das kann sehr schnell viel Token Consumption verbrauchen. Aber es kommt eben wirklich schwer darauf an. Es kommt eben auch darauf an, wie welche Funktionalitäten genutzt werden. Ja. Was meinst du?
Ja, ich kenne nur so eine Studie von Anfang des Jahres, wo gesagt wird, 50% geht irgendwie ins Coding und ja, dann geht irgendwie 20% in das Thema Controlling, Buchhaltung, Rechnung sortieren und so weiter und 10% in Copywriting und also so. Das waren, glaube ich, so die größten drei Cases und kann mir auch vorstellen, dass sich das nicht komplett geändert hat. Shopify hat, glaube ich, gesagt, der Engpass ist inzwischen nicht mehr die Code-Generierung, sondern die Code-Review. Sind das vielleicht dann auch so die nächsten Use Cases, die eure Tools auf dem Fokus haben, dass sie sich nicht mehr nur darum kümmern, hier wird irgendwie was Neues gebaut, sondern so kannst du es dann auch betreiben oder so kriegst du die Bugs raus?
Ja, Code Review und auch das Thema, wir nennen es Daybreak, also IT-Security sind wirklich in aller Munde, das auch zu Recht. Also wie nutzen wir die agentischen Systeme, die KI, um unsere Schwachstellen quasi rauszufinden und auch zu fixen? Die spannende Frage ist da auch, was macht jetzt die KI und was macht der Mensch? Ne? Wir sehen da eben eine klare Verschiebung, Code wird sehr viel von der KI geschrieben und es wird auch immer mehr von der KI geprüft. Wir müssen uns überlegen, wo hat der Mensch den größten Mehrwert und wo ist dieses Human in the Loop eben gebraucht. Und da müssen die Menschen nach wie vor entscheiden, wie sieht denn eigentlich die Architektur aus? Was ist der Produktkontext? Wo ist das Risiko und wie viel Risiko sind wir bereit einzugehen? Ja? Ein Gedanke auch noch, auch zu dem Thema Tokenverbrauch an sich. Wir müssen so ein bisschen differenzieren auch zwischen der internen Nutzung von KI und der möglichen externen Nutzung. Es gibt sehr viele Organisationen, die sich eben auch KI-Agenten in Richtung ihrer Kunden, Customer Support ist ein klassisches Beispiel, also da sich Agenten bauen und das kann durchaus auch schnell viel Token Consumption haben und Customer Support ist auch so ein gutes Beispiel, weil wir da eben in der Regel sehr gut wissen, was kostet uns ein gelöster Fall, ich sage jetzt mal $10 und wir können sehr gut prüfen, was kostet mich das an Tokenverbrauch und was kostet mich dann am Ende die Resolution natürlich mit der relevanten Kundenzufriedenheit, aber wenn das $1 statt 10, dann ne, super, dann sind wir eben auch bereit, die Tokens dafür einzusetzen.
Ja, verstanden. Wir sprechen jetzt bei der Aufnahme gestern gab es Rollout, euer neues GPT 5.6, aber ihr habt auch gleichzeitig an eurer Desktop-App rumgeschraubt. Ich habe da einen kurzen Blick reingeworfen. Das ist jetzt immer mehr in die Richtung gegangen, übernimm mal eine Aufgabe für mich, benutze meinen ganzen Computer dafür, mach das bitte jeden Montag um 7 Uhr, such mir die Daten zusammen, mach mir einen Report, also dass ich anfangen kann, Dinge zu schedulen, Aufgaben zu repeaten und im Grunde der App alles zur Verfügung steht, was mein Computer auch so kann, was schon nochmal ein krasser neuer Wurf ist. Und was mich besonders fasziniert hat, war ein Feature in der App ist jetzt auch ein Browser drin. Und mit dem Browser kann ich dann browsen und bin auf einer Seite und kann Dinge markieren und kann zum Beispiel sagen, guck mal, hier ist irgendwie eine Info. Nimm diese Info zusammen mit meinem Reporting und mach daraus eine E-Mail und schick das irgendwie an mein Team. Oder ich kann sagen, hier findest du meine Info. Das nächste Mal, wenn ich dich was frage, guck bitte an genau dieser Stelle nach und so weiter. Und jetzt muss man anfangen, diese Möglichkeit mit Leben zu füllen. Aber nochmal ein großer Schritt in das Thema Zusammenarbeit meiner Hardware, meiner Software, meines Setups mit OpenAI. Was sind bei diesen großen Rollouts, die da gestern passiert sind, die Dinge, wo du sagst, da glaubst du, wird am meisten Wumms passieren? Und gab es vielleicht auch Dinge, wo du sagst, ah, schade, dass die noch nicht ausgerollt sind, die findest du sogar noch spannender?
Auch viel Wumms insgesamt dabei. Ich stelle dir noch mal eine kleine Frage, ja, weil du das Thema Release angesprochen hast. Was glaubst du, wie viele Releases wir diese Woche haben?
Oh, jetzt weiß ich nicht, wo ich es gehört habe, aber ich habe gerade gelesen, irgendwo habe ich gelesen, dass irgendein Unternehmen 2000 Releases pro Woche oder sowas hat. Ich weiß nicht, ob ihr das war oder nicht. Und irgendwo hat dann jemand dazu geantwortet, das klingt für mich nicht fortschrittlich, sondern das klingt für mich nach einem Fehler. Also dass das gar nicht sein müsste. Ich weiß nicht, es kommt so eine Zahl hin, dass ihr tausende Releases pro Woche habt?
Nee, ich meine jetzt nicht in der Software-Updates. Ich meine jetzt tatsächlich Major Product Releases oder Änderungen.
Okay.
Insofern, jetzt klingt meine Zahl dann natürlich wieder ein bisschen. Nein, aber es sind tatsächlich 34, ja.
Aber trotzdem, bei den anderen 2000, da waren es ja nicht irgendwie Produktreleases, waren alles so, hier wird die neue Überschrift und hier wird dann, also das waren dann wirklich einfach sozusagen Änderungen am Code. Aber 34 Releases, wenn da alle irgendwie unterschiedliche Softwaremodelle, Funktionen dahinter stehen, das ist ja unter der Hut, sind das ja auch irgendwie viele tausend Sachen, die da live gingen. Welche Themen im aktuellen Release findest du besonders spannend und gibt es vielleicht Dinge, die du schon gesehen hast, die noch spannender sind, aber die leider noch nicht ausgerollt sind? Vielleicht kann man da auch schon so eine kleine Vorschau haben.
Also es ist die Kombination der Intelligenz des neuen Modells, also 5.6 und dem agentischen Harness, in dem das eben eingepflegt ist mit ChatGPT Work. Also die Möglichkeit, wirklich sehr komplizierte Aufgaben und Prozesse an dieses System abzugeben und sich bei 5.6 eben sehr sicher sein zu können, dass es diese Aufgaben gut erledigen kann. Tatsächlich bedeutet das für mich oder uns hier auch schon zum Glück auch einen kleinen Ticken länger, weil wir solche Sachen natürlich intern testen, dass ich eigentlich das Software kaum noch wirklich bediene. Ja? Also ich sage eben dem System, hey, wie sieht gerade die Salesforce-Pipeline aus? Hey, wie du gesagt hast, jeden Morgen prüf bitte meinen Kalender und bereite mich auf jeden Call vor. Oder. Ne? Da sind wirklich den Möglichkeiten ja keine Grenzen gesetzt. Frontend-Software-Development eben über Nutzung im Finance-Bereich ist es ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Modell und der Harness ist eben auch da wichtig. Ich finde auch wichtig zu erwähnen, dass die Token-Efficiency des Ganzen sehr gut ist, also die Kosten und auch Kostenkontrolle da spielen einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Tja, jetzt ist die spannende Frage, was kommt noch so oder was wünsche ich mir vielleicht auch? Was kommt? Weiterer Fokus auf intelligentere Modelle natürlich, weiterer Fokus auf Harness, weiteren Fokus auf Multimodalität und eben auch Sprache und die Use Cases, die damit einhergehen. Und was würde ich mir wünschen? Ich meine, ich würde mir schon auch wünschen, glaube ich, dass wir es noch besser und einfacher hinbekommen, die Modellintelligenz mit der größten Effizienz zu connecten. Ne? Also, dass wir nicht den Nutzern in Anführungsstrichen überlassen müssen, welches Modell sie jetzt aussuchen, sondern es besser noch nativer hinbekommen, dass das automatisch geroutet wird.
Wenn ihr so ein bisschen gechallenged werdet von Unternehmen oder externen oder auch so doofen Podcastern wie mir, was ist so der schmerzhaftere Vergleich, wenn ich euch frage, Habt ihr mehr Angst vor Open Source China-Modellen oder guckt ihr noch mehr auf die Frontier-Unternehmen aus dem gleichen Land wie OpenAI? Wo glaubst du, ist eigentlich mehr Benefit für den User in den nächsten 2 Jahren zu erwarten?
Also ich glaube, für den User ist es eine wahnsinnig spannende und tolle Zeit, weil bekanntlicherweise Konkurrenz ja das Geschäft belebt und das ist bei uns sicher nicht anders. Ich glaube, wir werden ein florierendes Ökosystem sehen, sowohl von Open Source als auch von Closed Frontier Modellen. Und auch da ist immer wieder die Frage, was brauchen wir jetzt genau für unseren Use Case? Also ich glaube schon, dass es Anwendungsfälle gibt, wo Open Source Modelle, ob sie jetzt aus China kommen oder nicht, eine Relevanz haben. Natürlich haben wir bei Open Source auch andere Herausforderungen, aber wir müssen schauen, für welchen Use Case passt jetzt was. Wir, das ist jetzt vielleicht die etwas plakative Antwort, aber wir fokussieren uns eben auch auf uns. Ne? Es ist immer ganz spannend, in dem Jahr, in dem ich da war, war irgendwann der DeepSeek-Moment. Ne? Und jetzt waren wir vorbei. Dann war Google mit ihren Modellen und dann waren wir vorbei. Und jetzt ist eben Anthropic auch mit weit vorne und jetzt sind wir auch irgendwie wieder vorbei und wir haben es immer in jeder einzelnen Situation und egal bei wem geschafft, nach wie vor State-of-the-Art-Modelle rauszubringen, nach wie vor uns klar zu differenzieren. Und ich bin sehr, sehr bullisch, was unsere Zukunft angeht. Und da geben uns sowohl die Benchmarks als auch die Vibes als auch die Nachfrage zum Glück noch recht.
Du bist jetzt seit circa ungefähr einem Jahr da. Wenn du jetzt morgen aufwachst und nicht mehr bei OpenAI bist, aber du kennst jetzt die Technologie, kennst den Mittelstand, was würdest du gründen?
Spannende Frage. Will ich das sagen? Dann macht das ja irgendjemand anders. Was würde ich machen?
Ja, du weißt ja, die Idee ist ja nur 10% und 90% sind Execution.
Ja, das ist in der Tat so. Wir sind in Deutschland eine Exportnation, bekanntlicherweise. Wir haben wahnsinnig viele Hidden Champions, wir haben wahnsinnig viele Innovatoren und spannende Unternehmen. Wir haben aber auch viele, die relativ klein sind. Ja? Wir haben die Konzerne, aber wir haben viel auch dazwischen. Und ich glaube, was ich versuchen würde zu gründen, wäre sowas wie ein Exportassistenten. Also wenn ein Unternehmen im Mittelstand expandieren möchte in neue Märkte, dass dieser Agent es schafft, den Markt komplett zu analysieren, die kulturellen Unterschiede zu analysieren, die rechtlichen Anforderungen zu verstehen, um so diesen Export vorzubereiten und auch erfolgreich umzusetzen. Da könnte man dann auch über spannende Vergütungsmodelle sprechen, weg von Tokens hin zu einer Beteiligung an den Umsätzen, die woanders generiert werden. Ich glaube, das wäre spannend, wäre ein riesiger Mehrwerttreiber für eben diese Unternehmen, die vielleicht nicht die Ressourcen haben für eine Expansion. Das wäre doch eigentlich, glaube ich, eine ganz schicke Idee.
Super konkret, kann ich total nachvollziehen. Schönes Thema und zeigt vielleicht auch so ein bisschen, was auf einmal möglich wird mit AI. Dass man irgendwie Sachen anbietet, von denen man selber jetzt nicht irgendwie 20 Jahre Ahnung haben muss, sondern dass man einfach nur die Prozesse dahinter irgendwie gut verstehen sollte. Finde ich toll, schönes Beispiel. Danke, Johannes. Jetzt habe ich viele, viele Sachen. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, wo du sagst, das gehört eigentlich in diesen Podcast noch mit rein? Das möchtest du mit den Hörern und Hörern noch teilen?
Ja, ich würde sagen, hey, beweist Mut. Ja? Also seid da neugierig, lasst euch nicht davon abhalten, also wirklich legt die Can-Do-Attitude an den Start. Ne? Es gibt viele Gespräche, viele Leute, die sagen, ach nee, das können wir nicht machen, weil X, weil Datenschutz, weil Sicherheit, weil nee. So, und es gibt so viele Organisationen, die eben das Gegenteil beweisen und dementsprechend sage ich, seid mutig, lasst euch drauf ein, schaut, was möglich ist, seid fokussiert und transformiert damit euer Business und viel Spaß auch damit.
Was sind hochrangige OpenAI-Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die du schon mal getroffen hast?
Nick Turley, unser Head of ChatGPT, super cooler Typ. Jason Korn, Sam Altman, wir sind in der Regel mindestens einmal in den USA, tendenziell öfter. Es ist immer wieder ganz cool, diese Leute zu sehen. Und viele, viele smarte, sehr coole, nette Leute. Es macht wirklich riesigen Spaß.
Das glaube ich sofort. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du so schön Auskunft gegeben hast und auch keiner Frage ausgewichen bist. Das hat mir sehr gefallen beim Zuhören. Ich bin mir sicher, dass das für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch toll ist. Insofern auch stellvertretend ganz lieben Dank. Viel Erfolg dir bei OpenAI. OpenAI, ganz viel Erfolg und dann hoffentlich bis irgendwann mal.
Dankeschön, absolut, Christoph. Vielen Dank.
Euch zu Hause, danke fürs Einschalten. Immer an dieser Stelle weiß ich ja, wenn du jetzt noch zuhörst, dann fandst du das Gespräch besonders spannend und dann musst du dir bitte, bitte für mich nochmal die 2 Sekunden Zeit nehmen, auf Abonnieren klicken, dieser Folge vielleicht nochmal irgendwie ein Sternchen geben, sagen, das war eine gute Folge. Das ist immer ein großer Dank für uns, fürs Team und natürlich auch für die Gäste. Und dann kommst du hoffentlich sehr gut durch die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder und wir verabschieden uns mit lieben digitalen Grüßen von
Johannes
und von Christoph. Tschüss!